So, die Großen können auch von der Kindergeschichte lernen. Das ist schön. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, was jeden betrifft. Jeden, zumindest der in eine Gemeinde geht, eine Gemeinde besucht und am Gemeindeleben teilnimmt. Hoffentlich ist das jeder von uns. Und vielleicht kurz zu Anfang eine kleine Geschichte. Das neue Gemeindehaus war fertig. Menschen von nah und fern kamen, von überall, um dieses Haus nun zu bewundern und zu betrachten. Sie bewunderten die Schönheit des neuen Gebäudes. Jedes einzelne Element dieses Hauses wurde bewundert. Die schönen Wände, die Malereien, die Möbel, alles wurde bewundert. Oben auf dem Dach hörte aber ein kleiner Nagel die Leute alles an diesem Bauwerk loben. Alles außer den Nagel. Niemand wusste, dass er überhaupt da war. Man sah ihn nicht sofort. Und er wurde ärgerlich. Der Nagel wurde ärgerlich und wurde eifersüchtig. Wenn ich doch so unbedeutend bin, dann wird mich wohl niemand vermissen, dachte sich der kleine Nagel. Also, wenn ich verschwinde, merkt es auch niemand. Und so löste sich der Nagel aus seinem Loch, in das er eingeschlagen worden war, rutschte das Dach hinunter und fiel in den Matsch. Aber in dieser Nacht regnete es und regnete es sehr, sehr viel. Bald wurde die Schindel, die der kleine Nagel festhielt, vom Wind weggeweht. Und das Dach fing an leck zu werden. Das Wasser lief dann die Wände und die schönen Wandmalereien hinunter. Der Putz fing an, einfach abzufallen. Der Teppich wurde fleckig und schmutzig. Die Kanzelbibel vorne wurde auch vom Wasser ganz ruiniert. Und all das, weil ein kleiner Nagel beschloss, zu verschwinden. Aber was wurde aus dem Nagel? Solange er die Schindel in seinem Loch noch festhielt, da war er vielleicht nicht sehr bedeutend, aber doch sehr nützlich. Im Matsch jetzt vergraben, da wo er lag, war er vielleicht auch nicht sehr bedeutend, aber jetzt war er auch noch nutzlos und würde bald sogar noch vom Rost gefressen werden. Ein schönes Bild für die Mitarbeit und das Wirken in einer Gemeinde. Kommen wir uns als Mitarbeiter unserer Gemeinde uns nicht auch manchmal so unbedeutend vor wie der Nagel auf dem Kirchendach? Vor allem dann, wenn wir nicht unbedingt Aufgaben haben, ja, wo man uns sieht sofort. Von vorne vielleicht, ja. Wo wir so schnell wahrgenommen werden. Und es gibt wirklich Menschen und auch unter uns, die darunter leiden, dass sie eben nicht anerkannt werden. Dass sie nicht wahrgenommen werden. Und dass sie vielleicht auch nicht wertgeschätzt werden. Man findet diese Person immer. Und das ist sehr, sehr traurig. Das ist traurig, dass Menschen übersehen werden in Gemeinde. Vor allem dann, wenn man etwas tut, wenn man mitwirkt. Aber es bedeutet nicht, dass nur weil man uns mal nicht sieht und nicht wahrnimmt und nicht bemerkt, dass wir nun unwichtig sind oder nutzlos sind. Und wenn wir manchmal an den Punkt kommen, wo wir ganz entmutigt das Handtuch werfen wollen, dann sollten wir nicht vergessen, wenn wir nicht mehr da sind, würde unserer Gemeinde etwas Wichtiges und etwas Wertvolles fehlen. Aber auch mir selbst oder dir selbst und selbst würde etwas fehlen, wenn wir dann nicht mehr da sind. Und von dieser Mitarbeit möchte ich etwas sprechen. Nachdenken, denn der Apostel Paulus schrieb auch zu seiner Zeit damals so einiges zu diesem Thema. Ich möchte mit euch einen Text lesen und auch sehen, was er nun dazu schreibt. Vielleicht gibt es ja auch etwas, was wir dann mitnehmen können aus der Bibel. So, das ist der falsche Knopf. Ah. Okay. 1. Korinther Kapitel 3, Verse 6 bis 8. Wo Paulus seine Situation in der Gemeinde in Korinth beschreibt. Ja? Und er sagt dort Folgendes. Ich habe gepflanzt. Apollos hat bewässert. Gott aber hat wachsen lassen. So dass weder der Pflanzende etwas ist, noch der Bewässernde, sondern der wachsen lassende Gott. Der Pflanzende aber und der Bewässernde sind eins. Jeder aber wird seinen Lohn erhalten, seiner eigenen Mühe entsprechend. Und ich möchte über die verschiedenen Dienste in der Gemeinde sprechen. Ganz am Anfang wird gesagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat bewässert. Hier ist nicht abstrakt die Arbeit in der Gemeinde gemeint, sondern hier geht es ganz konkret um den Dienst der Apostel an der Gemeinde in Korinth. Also es geht um eine ganz klare Gemeinde, um eine ganz klare Aufgabenbeschreibung. Und die Apostelgeschichte berichtet, dass nachdem Paulus seinen Dienst in Korinth beendet hatte, dann hat der Apollos dort sich nochmal verstärkt in der Gemeinde engagiert. Das wird hier auch in Vers 6 ja auch angesprochen. Paulus hat die Gemeinde gegründet. Ja, er benutzt das Wort pflanzen. Er hat sie gepflanzt. Ja, das haben wir auch noch im Englischen diesen Ausdruck, Church Planting, also Gemeindepflanzung mehr oder weniger. Er hat sie gegründet. Aber dann musste er irgendwann gehen. Aber er hat Sorge, dass wenn er denn jetzt weg ist, dass es niemanden gibt, der sie ein Stück weit anführt, ein bisschen mithilft und dass sie am Leben bleibt. Sie bewässert. Und deshalb holt er sich den Apollos her, sagt, Mensch, Apollos, ich weiß von dir, du bist sehr engagiert in deiner Heimatgemeinde, komm bitte hierher und hilf in dieser neuen Gemeinde aus. Er wusste nämlich, dass eine Pflanze, die nicht gegossen wird, ganz schnell eingehen kann. Genauso muss aber auch eine Gemeinde, die dann neu gegründet wird, noch eine Weile gepflegt werden. Vor allem, wenn alle Gemeindeglieder, wie in diesem Fall, Neubekehrte sind in Korinth. Und Paulus und Apollos, sie sehen ihren Dienst hier offenbar nicht als eine Konkurrenz an, nein, sondern als eine gegenseitige Ergänzung. Und zwar ihren Gaben gemäß. Paulus war eher der Missionar, vielleicht auch irgendwo auch ein Multitalent. Und eine seiner wichtigsten Fähigkeiten war es, war die eines Pioniermissionars, ja, also an eine neue Stelle zu kommen, mit Menschen eine Sprache zu finden und dann auch von Jesus zu erzählen. Und so hat er Gemeinden gegründet. Apollos dagegen hat anscheinend keine Gemeinde gegründet, zumindest können wir das nicht direkt herauslesen. Aber er hat in Korinth als Seelsorger, als Lehrer an der Stelle weitergemacht, wo Paulus aufgehört hatte. Denn Paulus musste auch irgendwann mal weiter. Er sagt, ich kann ja auch nicht ewig an einem Ort bleiben. Ich möchte die gute Nachricht an viele, viele Menschen weiterbringen. Deshalb brauche ich vor Ort Menschen, die mich ablösen und die ihre Aufgabe gut machen, sogar noch besser machen können als ich. Und das zeigt, dass es in der Gemeinde viele verschiedene Dienste gibt und auch notwendig sind. Und darum ist es auch so gut, dass wir so viele unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten von Gott bekommen haben. Jeder einzelne von uns. Und so einander immer ergänzen können in den verschiedenen Aufgaben. Und Paulus benutzt dann ein Bild. Er erläutert das so an dem Bild des Leibes. Und zwar aus 1. Korinther Kapitel 12, die Verse 14 bis 20. Die möchte ich mal mit euch lesen. Die können Sie auch hier nochmal mitlesen. Und Paulus sagt dann, ein menschlicher Körper besteht ja auch nicht nur aus einem Teil, sondern aus vielen. Wenn nun der Fuß behaupten würde, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, hört er damit auf, Teil des Körpers zu sein? Und wenn das Ohr erklären würde, weil ich kein Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb nicht dazu? Wenn der ganze Körper aus einem Auge bestünde, wo wäre dann sein Gehör? Und wenn alles Gehör wäre, womit könnte er riechen? Nun hat aber Gott jedes Teil so in den Leib eingefügt, wie es seinem Plan entsprach. Wären alle zusammen nur ein einziges Glied, wo wäre dann der Leib? Aber nun gibt es viele Glieder und alle gehören zu dem einen Körper. Ich denke, auch in unserer Gemeinde ist diese Vielfalt vorhanden. Diese Unterschiedlichkeit. Wir haben zum einen Kontaktmenschen, also Personen, vielleicht auch mit evangelistischen Fähigkeiten, die auf Menschen zugehen können, die aber auch Menschen einladen können und ihnen helfen, irgendwo auch, keine Ahnung, Kinder Gottes zu werden zum Beispiel. Aber dann gibt es andere. Andere sind eher die Seelsorger, die gut zuhören können. Teilnahmsvoll, verständnisvoll. Die vielleicht auch Problemlösungen aufzeigen können. Wieder andere Menschen sind eher die Lehrer. Sie wissen, wie man eine gute Predigt vorbereitet, vielleicht, oder ein Seminar vorbereitet, oder auch das Bibelstudium übernehmen. Ja? Sie können Gedanken gut an den Mann bringen, was ein anderer vielleicht gar nicht so gut kann. Dann gibt es die Mutmacher. Das sind Personen, die sehen, wenn es einem schlecht geht. Wenn einer durchhängt, einen schlechten Tag hat, dann nehmen sie sie wahr, gehen auf sie zu, können ihnen wieder Mut machen, irgendwelche guten Worte mit auf den Weg geben und sie fühlen sich dann vielleicht auch dadurch um einiges besser. Oder es gibt die ganz praktischen Personen in der Gemeinde. Ja? Das sind Menschen der Tat und nicht der vielen Worte. Die reden dann weniger, aber machen umso mehr und schauen, dass alles funktioniert, die handwerkliche Fähigkeiten mitbringen und sie geschickt und treu in der Gemeinde einsetzen. Und dann kann man wirklich sagen, gut, dass wir so verschieden sind. Denn möglichst jeder Mitarbeiter, jedes Gemeindeglied, jeder, der einen Dienst hat, soll das tun, was er auch am besten kann, wo seine Fähigkeiten sind. Dann fällt der Dienst auch nicht schwer, er ist produktiv und man tut es gerne. Aber wichtig ist, dass sich jeder einsetzt, dass jeder etwas leistet. Dass es keine unbeteiligten Zuschauer gibt, die sich dann im Kritisieren engagieren. Jedes Gemeindeglied, das sich hier verweigert, verursacht eine gefährliche Lücke, wie der Nagel auf dem Kirchendach. Und ich bin wirklich dankbar, unseren Gemeinden, wenn man so in die Reihen schaut, wie sich so jeder einbringt. Jemand hat einmal gesagt, es gibt zwei Arten von Menschen. Solche, die Bananenschalen auf den Boden werfen und solche, die sie wieder aufheben. Also ich denke, in den Gemeinden haben wir hauptsächlich die zweite Variante von Menschen. Ein jüdisches Sprichwort lautet: Wenn ein Bettler den anderen kratzt, freut sich Gott. Und das ist vielleicht auch ein kleines Bild dafür, dass es, wie schön es ist, auch Gutes zu tun. Anderen etwas Gutes zu tun. Und genau darum geht es ja auch. Dass wir anderen Menschen helfen. Und uns einbringen. Positiv einbringen. Aber in diesem Text wird auch vom Wachstum gesprochen. Ende des 6. und 7. Verses steht: Gott aber hat wachsen lassen, so dass weder der Pflanzende etwas ist, noch der Bewässernde, sondern der wachsen lassende Gott. Wie funktioniert Wachstum? Eine Pflanze kann nicht gedeihen, wenn sie nicht eingepflanzt wird, gepflegt wird und bewässert wird. Aber diese beiden Arbeiten bewirken nicht das Wachstum selbst. Sie sind nicht der Motor für das Wachstum. Sie können es nur fördern, begünstigen. Aber Gott allein kann Pflanzen zum Wachsen bringen. Wenn er das nicht täte, dann hätten wir vielleicht heute auch keine Pflanzen. Ja, also irgendwo kommt diese Lebensenergie ja her, dieser Lebensdrang. Und das ist auch ein Naturgesetz. Und das gilt auch für das geistliche Wachstum der einzelnen Gläubigen in einer Gemeinde. Und wenn wir schon bei Wachstum sind, ich bin der Meinung, dass das gesündeste Wachstum man dann erlebt, wenn es auch mal Schwierigkeiten gibt. Wir haben heute im Bibelgespräch vormittags auch ein Stück weit so dieses Schwierigkeitenleben auch angesprochen. Ich möchte vielleicht auch kurz erklären, was ich damit meine. Das bedeutet nicht, dass ich mir eine Christenverfolgung wünsche. Die gibt es. Die gibt es auch so. In vielen Ländern auf der Erde, heute noch. Die gab es damals vielleicht auch teilweise verstärkter nochmal. Die aus dem Ostblock kommen, die kennen das vielleicht dann nochmal besser, haben unter dem Kommunismus ja gelebt. Viele von uns auch hier anwesend. Ja, sie wussten, dass es nicht so einfach war, von Glauben einfach mal auf der Straße zu sprechen und davon zu bezeugen. Das wünsche ich auf keinen Fall. Aber wo man mit Repressalien eben rechnen muss, wenn man sich dann eben zum Glauben an Jesus Christus bekennt, da glaube ich, gibt es keine Mitläufer mehr. Keine lauen Christen, keine Sparflammenjünger, wenn man sie so vielleicht nennen könnte. Wem sein Christsein nicht wichtig genug ist, um aktiv oder vielleicht auch regelmäßig und treu am Gemeindeleben teilzunehmen, der ist auch bestimmt nicht bereit, dann in Zeiten, ja, dafür zu leiden, benachteiligt zu werden. Ich möchte damit auf keinen Fall irgendwen verurteilen. Aber ich bin mir dessen auch bewusst und das betrifft mich vielleicht auch. Wie sieht mein Glaube aus in schweren Zeiten? Wie sieht mein Glaube aus, wenn ich für meinen Glauben einstehen muss, kämpfen muss, wo ich benachteiligt werde, tagtäglich? Bin ich dann auch noch der Gleiche? Und ich denke, das ist eine Frage, die wir uns ruhig stellen dürfen. Nicht um uns unter Druck zu setzen, auf keinen Fall. Aber auch zu fragen, wie ernst bin ich wirklich dabei? Das Interessante ist, dass trotz dieses Leidens, von diesen Leiden haben wir ja auch in der Bibel genug. Also gerade die ersten Christen hatten eine schwere Zeit. Und im Laufe der Geschichte wissen wir, dass Christen es nicht immer einfach hatten, wegen ihrem Glauben. Sie wurden auch verfolgt. Das Interessante ist, dass trotz dieses Leidens um Jesu Willen Menschen zum Glauben kommen. Durch das glaubwürdige und eindrucksvolle Zeugnis anderer, der Verfolgten. Schon der Kirchenvater Tertullian hat gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Echtes Gemeindewachstum kann nur Gott bewirken. Ich denke, das sollten wir festhalten. Gegenfrage, bedeutet das, dass wir nichts dafür tun können? Nichts dazu beitragen können? Doch, wir können einiges tun. Wir können bewässern zum Beispiel. Dinge tun, die das geistliche Wachstum jedes Einzelnen fördern. Darum beten, Menschen in die Gemeinde einladen oder einen konkreten Dienst so gut wie möglich auszuführen und zu erledigen. Und ganz wichtig ist, gerade wenn wir von Gemeinde sprechen, weil Gemeinde ist auch immer eine Gesellschaft von Menschen. Da ist es, glaube ich, ganz wichtig, bei uns selbst Unkraut zu jäten. Jeder hat so sein Unkraut. Dinge entfernen, die das geistliche Wachstum behindern. Lähmen. Zum Beispiel Dinge wie Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit, Lauheit, unbereinigte Schuld, Ungehorsam Gott gegenüber. Diese und ähnliche Dinge sind wie Unkräuter in unserem geistlichen Leben, die auch der Pflanze unserer Gemeinde so dieses Licht rauben, Platz und Nahrung einfach wegnehmen und so ihr Wachstum natürlich hemmen. Ich bin sicher, wenn wir diese Dinge konsequent aus dem Weg räumen, dann wird auch unsere Gemeinde wie eine Pflanze gedeihen, gesünden und sie wird wachsen. Geistlich wachsen als Christen können wir ja auf Dauer auch nur gemeinsam. Auch wenn es natürlich viele Menschen gibt, die glauben, das ist so eine ganz, ganz private Sache. Ja, meinen Glauben lebe ich selbst. So, ich kann auch alleine meinen Glauben leben. Ich brauche dazu meine Mitmenschen nicht. Aber ich denke, dass es nicht nur individualistisch gesehen werden kann. Auch wenn wir ein Stück weit diesen Zeitgeist mit aufnehmen. Ja, der Pluralismus, die Verschiedenheit, jeder für sich auch ein bisschen Individualismus. So nach dem Motto, jeder lebt sein geistliches Leben leise vor sich hin. Aber ich glaube gerade, dass die Gegenseitigkeit stärkt eine Gemeinde. In Vers 8 möchte ich euch nochmal eine Gegenüberstellung aufzeigen. Gerade wenn wir von Einheit in einer Gemeinde sprechen. Es wird ja gesagt, der Pflanzende aber und der Bewässernde sind eins. Ja, und wenn wir diese zwei Texte in der Gegenüberstellung von Vers 6 und 8 nehmen, dann sehen wir etwas Interessantes. In Vers 6 schreibt Paulus, ich habe gepflanzt, Apollos hat bewässert. Er spricht ganz klar von den unterschiedlichen Aufgaben, die es in der Gemeinde gibt. Ja. Aber in Vers 8 sagt er, der Pflanzende und der Bewässernde, also diese zwei unterschiedlichen Aufgaben, sind eins. Sie haben ein Ziel. Der Pflanzende aber und der Bewässernde sind eins. Paulus und Apollos, sie stehen hier nicht im Wettkampf miteinander, sondern sie arbeiten auf demselben Ackerfeld. Füreinander, miteinander und mit demselben Ziel. Eben das geistliche Wachstum der Gemeinde in Korinth. Und ich wünsche mir auch diese geistliche Einheit unter uns immer wieder. Dass wir auch immer daran denken. Es kann sein, dass manche so sehr in ihren zeitraubenden und anstrengenden Gemeindediensten vertieft sind, dass sie die Dienste anderer gar nicht mehr wahrnehmen können. Dass sie so viel vielleicht selber machen, dass sie die anderen Gruppen, die anderen Personen einfach übersehen. Und dann entwickelt sich so eine Art, so ein geistlicher Tunnelblick. Ja, man ist nur so auf seine Sache fokussiert und tja, leider. Doch die frühen Gemeinden zeichnete eine Eigenschaft ganz besonders aus. In Apostelgeschichte 1 bis 14 steht, diese alle waren stets beieinander, einmütig, im Gebet. Sie waren zusammen. Einmütigkeit, was bedeutet das? Es bedeutet nicht Gleichförmigkeit. Es bedeutet nicht Gleichmacherei, Monokultur, alle müssen gleich denken, immer die gleiche Meinung zu haben. Nein, es bedeutet dasselbe Ziel zu haben. Das Ziel miteinander gemeinsam zu verfolgen. Und das Gute ist, wir müssen diese Einmütigkeit gar nicht erst schaffen. Durch Kompromisse, durch Gespräche. Denn diese Einmütigkeit ist ja bereits da. Weil sie uns allen, weil wir ja alle Kinder Gottes sind, wir alle durch denselben Geist leben, diesen Heiligen Geist, Gottesgeist. Er ist in uns allen. Und deshalb haben wir eine Gemeinsamkeit. Aber wir müssen diese geistliche Einheit fördern und wir sollten sie bewahren, auf jeden Fall. In Epheser 4, Vers 3, schreibt Paulus an dieser Stelle, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Es gibt viele Gemeinden, die zerstritten sind, wo es keine Einigkeit gibt. Und manche wollen zum Frieden kommen, indem sie sagen, okay, wir müssen erst auf einen Nenner kommen. Aber darum geht's nicht. Hier steht, Einheit des Geistes wird bewahrt durch den Frieden, obwohl wir vielleicht auch Unterschiedlichkeiten haben, unterschiedliche Meinungen haben. Das Gute miteinander, das sollte auf jeden Fall an oberster Stelle stehen. Einheit wird hergestellt durch den Geist Gottes und bewahrt durch die Harmonie der einzelnen Glieder untereinander. Und das ist etwas, woran jeder natürlich arbeiten muss. Und ich möchte von dem Text, den wir zu Anfang gelesen haben, auf den, ich würde schon sagen, was schon den letzten Aspekt kommen. Und das ist Vers 8. Paulus endet nämlich den Gedanken, den er hat, mit folgenden Worten. Jeder aber wird seinen Lohn erhalten, seiner eigenen Mühe entsprechend. Und jetzt möchte man natürlich fragen, ist das nicht etwas ungeistlich, unchristlich, hier von Lohn zu sprechen? Jeder wird seinen Lohn erhalten. Ist es nicht schon schön genug, dass wir an Jesus glauben dürfen? Dass wir so viel geschenkt bekommen haben von ihm? Ist es nicht schon Lohn genug, dass wir als sündige Menschen zu einem heiligen Gott kommen dürfen? Dass wir mithelfen dürfen, sein Reich zu bauen, hier auf der Erde schon zu beginnen? Eigentlich ja, und trotzdem spricht das Neue Testament hier von einem Lohn, den wir erhalten können. Und vor allem in Hebräer Kapitel 11, Vers 24 bis 26 ist da auch nochmal die Rede, das möchte ich mit euch gemeinsam lesen. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen und zog es vor, zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Mose schaute auf die Belohnung. Wir hätten hier vielleicht, wenn wir den Text verfasst hätten, am Schluss von Vers 26 sicher eine andere Formulierung gefunden. Ja. Nach dem Motto, ja, denn es war ihm eine Ehre, zum Beispiel. Oder denn es, so gehörte es sich für einen guten Gläubigen. Oder etwas Ähnliches. Nein, ich denke, es war ganz in Ordnung, dass ihm die Belohnung hier auch wichtig war. Denn davon spricht auch Paulus. Ja, jeder aber wird seinen Lohn erhalten, seiner eigenen Mühe entsprechend. Und das freut mich, dass jeder wirklich einen Lohn erhalten wird. Nicht nur die Besten, die am meisten Profit machen. Nicht nur die Geschicktesten, die Erfolgreichsten, die am meisten glänzen. Nein, nicht ein einziger, der dem Herrn gedient hat, wird leer ausgeben. Und das ist ganz wichtig. Keiner wird leer ausgehen. Jeder wird seinen Lohn erhalten. Und was ist das Maßstab dieses Lohnes? Wird auch gesagt, seine eigenen Mühe entsprechend. Und wie die Mühe bei dem einen aussieht, so kann sie bei dem anderen ganz anders aussehen. Aber es kommt darauf an, wie viel Mühe gebe ich mir letztendlich. Natürlich zählt bei Menschen ganz oft nur der Erfolg. Das, was unten letztendlich ja rauskommt am Ende. Was sind so, wie hoch ist die schwarze Zahl? Alles andere ist meist ziemlich unwichtig. Bei Gott ist es aber anders. Auch beim Gleichnis mit den anvertrauten Pfunden, das kennen sicherlich einige, wo Jesus das Gleichnis erzählt von einem Herrn, der seinen Knechten unterschiedlich eine Menge an Pfunden gegeben hat und gesagt, hey, macht was draus. Ja, und jeder konnte sie einsetzen, sie vermehren. Aber dann gab es einen, der wird in dem Gleichnis der untreue Knecht beschrieben. Warum untreu? Nun, weil er gar nichts gemacht hat. Er hatte auch etwas bekommen. Er hatte zwar wenig gehabt, er hatte nur einen Pfund bekommen. Nicht drei, nicht fünf, nicht zehn. Einen. Aber er hat nichts mit ihm gemacht. Und seine Begründung war, wisst ihr die noch? Er hatte Angst, dass er vielleicht das eine irgendwie falsch investiert und es letztendlich verliert. Und deshalb wird er untreuer Knecht genannt. Nicht, weil er etwas getan hat. Er hätte sich auch anlegen können für ganz, ganz wenig. Am Ende des Tages wäre vielleicht nicht viel rausgekommen. Aber er hat gar nichts getan. Und ich denke, dass Gott möchte, dass jeder von uns reiche Früchte bringt. Der eine mehr, der andere weniger. Aber viel wichtiger ist, dass wir überhaupt uns einsetzen, dass wir uns überhaupt Mühe geben. Was werde ich vorweisen können, wenn ich einmal vor Gott stehe? Habe ich meine Gaben, meine Fähigkeiten die er mir geschenkt hat, auch eingesetzt. Vielleicht im Bau seiner Gemeinde für Jesus. Oder habe ich nur diese Fähigkeiten für mich selbst genutzt? Eigennützig. Einfach brach liegen lassen vielleicht. Wie der Knecht. Und woraus wird dieser Lohn bestehen? Paulus sagt in einem Kapitel weiter, in 1. Korinther 4, Vers 5, so verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lohn, sein Lob werden von Gott. Lob tut jedem Menschen gut, glaube ich. Jeder genießt es, auch mal gelobt zu werden für das, was er tut. Es kommt natürlich dabei auch darauf an, von wem es kommt, ja? Aber was kann es Schöneres geben, als vom lieben Gott persönlich gelobt zu werden? Und ich glaube, wir dürfen uns jetzt schon darauf freuen. Und auch das ist ein Teil des Lohnes, der Lob Gottes. Ich möchte schließen mit einem kurzen Artikel. Eines der mörderischsten aller Radrennen ist die, wer kennt sie? Tour de France. Ein Teilnehmer dieser Veranstaltung, sein Name ist Gilbert Toulouse-Lassalle, beschreibt in einem Artikel in der National Geographic unter der Überschrift Eine jährliche Verrücktheit folgendes. Das Rennen erstreckt sich auf etwa 3000 Kilometer, einschließlich einer der schwierigsten gebirgigen Gelände Frankreichs. Gegessen und getrunken wird unterwegs. Nebenbei. Und es gibt extreme Hitze und Kälte. Um für die Veranstaltung zu trainieren, fährt Lassalle etwa 35.000 Kilometer im Jahr mit seinem Fahrrad. Was für ein Preis lässt Menschen solche Härten und Schmerzen ertragen? Sind es 10.000 Euro? 100.000 Euro? Nein, es ist einfach ein besonderes Gewinnertrikot. Das gelbe Trikot. Was motiviert die Wettkämpfer dann, wird er gefragt. Und Lassalle fasst es zusammen. Nun, am letzten Tag durch die Arc de Triomphe, den Triumphbogen in Paris, einzuziehen. Sagen zu können, dass man die Tour de France vollendet hat. Ich denke, es wird unbeschreiblich schön sein, wenn wir auch im Himmel ankommen. Und dann mit Paulus auch sagen können, in 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Ich wünsche mir, dass jeder seinen Platz in der Gemeinde findet. Dinge tut, die ihm Freude machen, sich einbringt, seine Gaben für Gott und auch für die Menschen einsetzt. Amen. Thank you.